kennt ihr einen Tag im Kalender, an dem sich über Jahrtausende hinweg immer wieder schwerwiegende Katastrophen ereignet haben? Kennt jemand einen solchen Tag? Nicht schlimm, wenn dem nicht so ist, ich erkläre ihn euch. Es ist der 9. Tag im biblischen Monat Av, A-V, ganz kurz der Name. In diesem Jahr ist dieser Tag zusammengefallen mit dem Sonntag vor 2 Wochen, dem 3. August. Ja, woran wird an diesem Tag erinnert? Zuallererst an die zweimalige Zerstörung des Tempels in Jerusalem, zunächst 587 vor Christus durch die Babylonier und dann 70 nach Christus durch die Römer. Auf den 9. Av ist im Jahr 1492 die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung aus Spanien gefallen. Und auf den 9. Av 1914 ist der Beginn des Ersten Weltkriegs gefallen. Das Gleiche gilt für die Deportation von jüdischen Menschen aus dem Warschauer Ghetto 1942 hin zu den Vernichtungslagern. Ist das nicht auffallend? Der 9. Av liegt nach unserem Kalender. Ich muss etwas weitergehen. AV, das ist der Name eines Monats. Groß A, klein V, Av. Ja? Im biblisch-jüdischen Kalender. Ja. Der 9. Av liegt nach unserem Kalender immer in der Nähe des 10. Sonntags nach Trinitatis. Trinitatis, das ist ja der Sonntag nach Pfingsten. Der Tag, an dem wir als Christen uns daran erinnern, dass Gott dreieinig und dreifaltig ist. Der 10. Sonntag nach Trinitatis trägt wegen seiner Nähe zum 9. Av die Bezeichnung Israelsonntag. Er fällt in diesem Jahr auf den nächsten Sonntag, den 24. August. Auch Christen erinnern an die Zerstörung von Jerusalem. Vor allem die zweite Zerstörung des Tempels durch die Römer, 40 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus, ist über lange Zeit in den Blick genommen und so gedeutet worden. So gedeutet worden. Das ist nicht meine Deutung. Die Zerstörung Jerusalems damals ist ein Beleg dafür, dass Gott sein auserwähltes Bundesvolk Israel verstoßen hat. Hatte doch nur eine Minderheit dieses Volkes Jesus als seinen Messias, als seinen König anerkannt und sich ihm unterstellt. Obwohl er doch von Gott selbst durch seine Auferweckung von den Toten bestätigt worden war. An die Stelle des ursprünglichen Israel ist die Christenheit getreten als das neue Israel. Angeblich. Seit Jahrzehnten wird diese Überzeugung unter Christen immer seltener vertreten. Aber diese Überzeugung ist nicht einfach verschwunden. Ich habe vor Jahren in einer ansonsten sehr lebendigen anglikanischen Gemeinde in England eine Predigerin so die Predigt beginnen gehört. Es gibt ein neues Israel, das sind wir, die Gemeinde. Da habe ich gleich gewusst, woran ich bin. Immerhin, ja. Vielfach nehmen Christen heute aber eine wertschätzende Haltung ein gegenüber dem jüdischen Volk, dem Volk Israel. Im Wissen darum, der Vater Jesu Christi hat sein Volk Israel nicht verworfen, auch wenn dieses in seiner Mehrheit seinen Messias bis heute nicht erkannt hat. Und dies betont der Apostel Paulus im Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11, die ich jetzt natürlich nicht auslegen kann. Im Epheserbrief Kapitel 2 wird herausgestellt, die Gemeinde des Messias Jesus setzt sich grundsätzlich zusammen aus seinen jüdischen und seinen nicht-jüdischen Nachfolgern. Und zugespitzt lässt sich mit dem Römerbrief und dem Epheserbrief formulieren. Das Volk Israel ragt hinein in die weltweite Gemeinde von Jesus Christus. Anders ausgedrückt, Kirche existiert gar nicht ohne Israel. Ich meine mit Israel das Volk Israel. Allein darum ist es angebracht, dass christlichen Gemeinden sich mit dem Thema Kirche und Israel befassen. Das Miteinander von jüdischen und nichtjüdischen Jesus-Nachfolgern ist dieses heute beobachtbar, ist dieses erlebbar. Ich kann darauf sagen, ja, ist es. Seit Jahrzehnten erkennen immer mehr jüdische Menschen weltweit in Jesus von Nazareth ihren König, den Messias Israels. Und diese jüdischen Jesus-Nachfolger sind sowohl in christlichen Gemeinden als auch in eigenen jüdisch-messianischen Gemeinden zu Hause. Mit dieser Tatsache beginnt sich inzwischen auch die wissenschaftliche Theologie zu beschäftigen. Im vergangenen Januar habe ich exakt 50 Jahre nach meiner Studentenzeit eben dort an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Tübingen an einer Fachtagung teilnehmen können. Fachleute von Amerika bis Israel haben miteinander darauf geschaut, dass das kein strenges Entweder-Oder ist, Christ sein oder Jude sein. Eine Professorin für Neues Testament aus Amerika hat sich als Jüdin vorgestellt, die Jesus zwar nicht anbetet, aber ihn liebt. Amy Jill Levine. Also wenn das keine freundliche Frau ist, so habe ich sie kennengelernt. Auch Repräsentanten derjenigen jüdischen Minderheit sind beteiligt gewesen in Tübingen, die Jesus sehr wohl als Sohn Gottes versteht und als König der Juden. Ich nenne von den jüdisch-messianischen Mitwirkungen zwei mir persönlich bekannte. Das ist zum einen Richard Harvey aus England. Wir lieben einander. Er ist Nachkomme von Juden aus Essen in Nordrhein-Westfalen, die schon im 19. Jahrhundert nach England ausgewandert sind. Er ist theologischer Lehrer an einer Missionsakademie bei London und er gehört zu einer anglikanischen, also christlichen Gemeinde. Seine Bücher werden vielfach gelesen. Ich schätze sie sehr. Ja, und der andere, den ich erwähnen möchte, das ist Mark Kinzer aus Amerika. Er versteht sich als messianisch-jüdischer Rabbiner. Er hat seine theologische Doktorarbeit an einem stillen Ort hier in Deutschland geschrieben, bei der Jesusbruderschaft Gnadenthal. Kennt jemand die Jesusbruderschaft Gnadenthal? Ja, etliche doch. Eine evangelische Kommunität zu Hause nördlich von Frankfurt. Mark Kinzer hat viele entschiedene Christen unter seinen Freunden. Im Rückblick auf diese Fachtagung in Tübingen kann ich sagen, es tut sich etwas an theologischen Fakultäten in Europa, auch an katholisch-theologischen Fakultäten. Es tut sich etwas, sage ich, in die richtige Richtung. In zeitlicher Nähe zu diesem 9. Av in zeitlicher Nähe zum Israelsonntag auch, will ich zwei biblische Stichworte aufgreifen und dabei unseren Alltag im Blick behalten. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. 2008 hat der jüdische Historiker Michael Wolfson, lange Zeit tätig an der Hochschule der Bundeswehr in München, ein Buch veröffentlicht, das durchaus auch in die Gegenwart hineinspricht, nämlich mit dem Titel Juden und Christen ungleiche Geschwister, die Geschichte zweier Rivalen. Ein Zitat aus diesem Buch passt meines Erachtens sehr gut hinein in dieses Jahr mit viel Krieg und Kriegsgeschrei. Michael Wolfson zitiert einen bis heute bekannten deutschen Politiker mit diesen Worten: Wird es im Heiligen Land Ruhe geben? Fragte er bang in der Bild-Zeitung im August 2001 unter der Überschrift. Ja, jetzt kommt's. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und beantwortete selbst die gestellte Frage. Noch regiert das Alte Testament. Also mit anderen Worten, das Alte Testament ist etwas Übles. Wer einen Menschen erschlägt, wird mit Tod bestraft, Leben für Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Den Weg zum Frieden weist das Neue Testament. Dort steht: Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Spöttisch bemerkt Michael Wolfson zu diesem Zitat. Der bedeutende deutsche Theologe hatte offensichtlich im dritten Buch Mose, Levitikus 19, 18 überlesen: Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Der Zitierte ist natürlich gerade kein Theologe. Sonst müsste er wissen, dass das Gebot der Nächstenliebe aus dem angeblich so bösen Alten Testament stammt. Ja, hören wir auf den Evangelisten Markus im 12. Kapitel und damit darauf, was Jesus zum Gebot der Gottes- und Nächstenliebe zu sagen hat. Im Anschluss an ein Streitgespräch mit Kritikern. Wir hören auf den Wortlaut der Elberfelder Bibel. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu. Und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortete, hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten wie sich selbst ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Auch wenn die Evangelisten im Neuen Testament von heftigen Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Schriftgelehrten berichten, so zeigt die von Markus hier geschilderte Begegnung, dass Jesus die Schriftgelehrten nicht pauschal verurteilt. Dieser Gesprächspartner erhält von Jesus eben hohes Lob. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Nebenbei, wenn Jesus vom Reich Gottes oder auch vom Himmelreich spricht, so meint er damit nicht einen Ort. Also nicht den Himmel, sondern er meint ein Geschehen, dass Gott seine Herrschaft ausübt. Ein Geschehen. Jesus bringt auch sein eigenes Wirken mit dem Reich Gottes in Verbindung. Wenn ich die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich unter euch angebrochen ist. Also hier auf Erden schon, wenn auch nur ein Stück weit, aber immerhin. Den Schriftgelehrten, von dem Markus berichtet, beschäftigt diese Frage, welches von den vielen Geboten Gottes, die festgehalten sind in der hebräischen Bibel, ist eigentlich das Vorrangige. Die Antwort, die Jesus gibt, zeigt dies. Einerseits steht er höher als jeder andere Mensch und er vollzieht die Herrschaft Gottes auf Erden, ansatzweise mindestens. Aber zugleich ordnet Jesus sich seinem eigenen Vater und damit dem Vater Israels unter. Er spricht ohne Zusätze oder Abstriche das Glaubensbekenntnis Israels aus, das bis heute Tag für Tag zweimal gesprochen wird. Wir hören und lesen es wiederum in der Fassung der Elberfelder Bibel, nämlich: Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Betonung auf ein. Es stammt aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4. Und in der hebräischen Bibel sieht dieser Vers dann so aus. Schema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Von rechts nach links gelesen. Schauen wir ein wenig auf das rot gekennzeichnete Wort ein. Ja, ist mit diesem Wort ein ausgeschlossen, dass Gott dreieinig und dreifaltig zugleich ist? Das hebräische Wort für einer ist, wir haben es gehört, Echad. Und dieses Wort steht für ein Einssein, das durchaus gegliedert sein kann. Drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, können eine Einheit bilden. Und dazu passt das innergöttliche Gespräch in der Schöpfungsgeschichte, nämlich: Lasset uns Menschen machen. Die traditionell jüdische Deutung dieser Worte sieht hier Gott mit den ihn umgebenden Engeln am Wirken. Aber in der Schöpfungserzählung werden Engel nicht erwähnt. Ja, ein anderes hebräisches Wort für einer ist Yachid im Sinne einer ungegliederten Einheit. Aber dieses Wort wird hier im grundlegenden Glaubensbekenntnis Israels eben gerade nicht verwendet. Ja, liebe Geschwister, es gibt Nachfolger von Jesus, für die er durchaus der Mittler zu Gott, dem Vater, ist. Aber diese Nachfolger von Jesus vermeiden es, ihn selber im Gebet anzusprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Oder Herr Jesus Christus, ich bitte dich. Diese Formulierung verwenden sie ganz bewusst nicht. Ja, für diese Jesus-Nachfolger ist zu Ende gedacht, ein Gebet zu Jesus, ein ungewollter Götzendienst. Warum? Weil Jesus ja angeblich genauso wenig Gott ist wie der Heilige Geist. Da geht ein Riss durch die Nachfolger von Jesus. Ich habe vor Jahren einen Mann, der hier im Wiesental zu Hause ist, kennengelernt, der das intensiv bestreitete, dass Gott dreieinig und dreifaltig ist. Ja, da geht ein Riss durch die Nachfolger von Jesus. Ganz im Gegensatz dazu haben messianische Juden hier in Deutschland im Jahr 1988 schon ein Glaubensbekenntnis verfasst, in welchem der Glaube an die Einheit Gottes so formuliert wird, nämlich wir glauben, dass Gott einer ist, einer und sich den Menschen als Vater, Sohn, Messias Jeshua und Heiliger Geist offenbart. Da kommt beides zusammen, die Einheit Gottes und die Offenbarung Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, hier kommt der hebräische Name für Jesus vor, nämlich Jeshua, auch von rechts nach links zu lesen. Und jetzt greife ich ein Wort auf, das vorhin schon im Gottesdienst hier bei uns vorgekommen ist, nämlich Rettung und Retter. Der Name Jesus bedeutet in seiner hebräischen Urform nichts anderes als Retter, Helfer, Erlöser. Ja? Jesus, Jeshua, ist unser aller Helfer, Retter, Erlöser, Jeshua. Damit sage ich nicht, dass wir alle nur noch von Jeshua reden sollten und immer zu Jeshua beten müssten, was von manchen Nachfolgern von Jesus durchaus auch vertreten wird, nicht von mir. Ja, zum wichtigsten aller Gebote Gottes zurück. Jesus stellt heraus, dieses Gebot, welches zum Glaubensbekenntnis von Israel hinzugehört, das fordert den Menschen mit allem, was ihn ausmacht. Gott will aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele geliebt werden. Das Herz ist in der Bibel ja der Sitz des Willens. Liebe ist immer eine Sache des Willens, nicht ein bloßes Gefühl. Allerdings ist Liebe zu Gott nicht ein gefühlloses Geschehen. Freude an Gott und Freude daran, für ihn da zu sein, gehören wesentlich dazu. Darum auch Gott lieben aus ganzer Seele. Aber wie kommen wir Menschen eigentlich dazu, dass wir Gott in diesem Sinne lieben? Zwei Apostel, Johannes und Paulus, machen deutlich, es ist Gott, der unsere Liebe zu ihm sozusagen entfacht, entzündet. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, lass uns lieben, denn er, Gott, hat uns zuerst geliebt. Johannes spielt an auf die Liebe Gottes, die sich darin gezeigt hat, dass er Jesus, seinen Sohn, in die Welt gesandt hat. Mit welcher Absicht? Damit wir durch ihn Zugang zu Gott finden. Damit auch wir, wie Jesus, Gott als Vater anrufen dürfen. Dazu passend schreibt Paulus im Römerbrief an Menschen wie du und ich, also an Menschen, die ohne ihn Jesus nicht sein wollen. Ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Können wir das einmal jetzt gemeinsam so ausrufen? Abba, lieber Vater, ja. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also der Heilige Geist macht uns darüber gewiss, dass das wahr ist, dass wir Kinder Gottes sind, dass er unser Vater ist. Also es gibt ein Gewisswerden darüber, dass das so ist, vom Heiligen Geist gewirkt. Ja, schon 3 Kapitel früher im Römerbrief stellt Paulus heraus, was das für Folgen hat, wenn wir durch Jesus und den Heiligen Geist Kinder Gottes geworden sind. Nämlich, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Immer wieder geschieht das, dass Menschen, welche zu Gott durchaus schon in einer Beziehung stehen, von seiner Liebe überwältigt werden. Ist es einigen von euch auch schon so gegangen? Ja? Ich gehe davon aus, dass dem so ist. Wir werden manches Mal von Neuem darüber gewiss. Ich bin geliebt von Gott. Und eine solche Erfahrung führt dann oft dazu, dass die eigene Liebe zu Gott, also die Gegenliebe, von neuem entfacht wird. Oftmals geschieht dies im Verlauf von Gottesdiensten, zum Beispiel bei der Feier des Heiligen Abendmahls. Mir ist eine Erfahrung diesbezüglich in ganz lebhafter Erinnerung. Bei einer Konferenz in einer anglikanischen Gemeinde ist mir diese Erfahrung geschenkt worden. Nebenbei, ich habe in England mancherlei Gottesbegegnungen erleben dürfen, auch durch Menschen vermittelt, die mir liebevoll, fürsorglich begegnet sind. Ja, während einer Lobpreiszeit bin ich von der Liebe Gottes regelrecht überwältigt worden. Und wen wundert es, ich bin in Freudentränen ausgebrochen. Unvergesslich. Eine Mitarbeiterin der gastgebenden Gemeinde neben mir hat damals wahrgenommen, was mit mir gerade geschehen war, und hat mich für einen Moment einfach festgehalten. Es hat überhaupt nichts Übergriffiges an sich gehabt, überhaupt nichts derartiges. Es ist ein Stück geschwisterliches Füreinander-Dasein gewesen, mir unvergesslich. Ja, über die Liebe Gottes gewiss werden, das weckt Gegenliebe, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das verleiht die Kraft, Gott seinerseits zu lieben. Die Liebe zu Gott bewährt sich auch und gerade dann, wenn er uns Schweres zumutet, wenn Gebete nicht oder nicht so erhört werden, wie wir uns dies wünschen. Dann ist das Herz gefragt, dann ist der Wille gefragt, ihm Gott zu erklären, ich liebe dich dennoch. Dann ist die Seele gefragt, Gott nicht die geballte Faust zu zeigen, sondern die offenen Arme, die offenen Hände, die sich nach ihm, dem Vater, ausstrecken. Weiter Gott lieben, aus unserem ganzen Verstand und aus unserer ganzen Kraft. Auch der Verstand ist im Einsatz, wenn Menschen die Liebe Gottes zu ihnen erwidern. Aus Liebe zu Gott seine Gedanken und Pläne studieren und sich einprägen, wie sie in der Bibel festgehalten sind. Auch dies ist praktizierte Liebe zu Gott. Vor Jahren hat nach einem Vortrag von mir zu einem biblischen Thema eine Frau in größerer Runde erklärt: Mich interessiert nur mehr, was in der Bibel steht. Protest gegen mich. Ja, also mich interessiert natürlich auch, was in der Bibel steht, wahrlich. Aber ich betone, manches Mal ist nicht sofort klar, was die Bibel an einer bestimmten Stelle sagen will. Zum Beispiel dann, wenn festgehalten wird in der Bibel, dass Gott einer ist, wir haben es gehört. Da tut es dann schon gut, wenn man seinen Verstand einsetzt und einen Kommentar zur Bibel befragt oder wenn man dankbar aufnimmt, was Ausleger der Bibel erkannt haben. Wer die beiden Stellen aus dem 5. Buch Mose und aus dem Evangelium nach Markus vergleicht, wo es um die Liebe zu Gott geht, dem fällt auf, die Liebe aus unserem ganzen Verstand kommt im 5. Buch Mose nicht vor. Wohl aber in den Worten von Jesus. Es gibt mindestens zwei Erklärungsversuche dafür, wie das von Jesus gemeint ist. Ja, könnte es sein, dass sich Jesus liebevoll passend seinem Gesprächspartner zuwendet, der eben ein Lehrer und ein Denker ist? Vielleicht. Unsere Kraft ist schließlich gefordert, wenn wir als Kinder Gottes unseren Vater lieben. Ein Beispiel. Es ist manches Mal schon eine Kraftanstrengung, sich aufzumachen zu einem Gottesdienst, wenn man von einer anstrengenden Arbeitswoche erschöpft ist und sich nichts anderes wünscht als vielleicht schlafen, essen und vielleicht eine Freizeitbeschäftigung. Ja, es ist schon eine Frage nach unserem Krafteinsatz, Gott zu lieben. Dann geht's weiter, wie schon von Michael Wolfson herausgestellt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aus dem Alten Testament stammend. Die Liebe zum Nächsten ist das, was Jesus neben der Liebe zu Gott voraussetzt, als seinem Willen gemäß. In der Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter hat Jesus deutlich gemacht, dass unsere Nächsten nicht allein unsere nächsten Angehörigen und Freunde sind. Als Kinder Gottes werden wir auch fremden Menschen in Liebe begegnen, wenn wir ihre Nöte wahrnehmen und helfen können. Menschen, die Erfahrungen damit machen, dass die Liebe Gottes sie anrührt und erfüllt, sie sind in der Lage, Gott wiederum zu lieben. Sie sind aber auch in der Lage, Liebe weiterzugeben, Liebe zum Nächsten mit Taten zu beweisen. Was Liebe zum Nächsten meint, das wird deutlich an dem Zusatz, wie dich selbst. Liebende Kinder Gottes machen den Mangel anderer Menschen zu ihrem eigenen und Nöte anderer Menschen ebenfalls zu ihren eigenen. Ein Beispiel. Michael Stahl, Autor dieses Buches »Kein Herz aus Stahl«, war tätig als Personenschützer bei durchaus prominenten Leuten bis hin zu Muhammad Ali und anderen. Er ist heute im württembergischen Zuhause Anleiter in Sachen Selbstverteidigung. Er ist zugleich ein Nachfolger von Jesus. Ja, er ist einer, der trotz seines Namens, wie der Titel seines Buches sagt, kein Herz aus Stahl hat, sondern ein weiches Herz. Er ist einer, der im Herzen Anstöße von Gott empfängt und der sich bewegen lässt zu lieben, mit Taten. Michael Stahl hat einmal davon berichtet, wie ihn das bekümmert hat, dass ein 13-jähriger Bub namens Peter aus seinem Bekanntenkreis lieblos behandelt worden ist. Ein Hoffnungsschimmer ist die Einladung dieses Jungen zu einem christlichen Jugendcamp gewesen. Wie aber die 90 € Teilnahmegebühr aufbringen? Michael Stahl berichtet davon, wie er dem erwähnten Jungen hat helfen können. Zitat: Eines Nachts konnte ich kaum schlafen. Ich hatte den Eindruck, dass ich bei Facebook einen Aufruf für Peter starten sollte. Wenn 90 Menschen je einen Euro in Verbindung mit einer Karte an die Familie schicken würden, wäre das etwas ganz Besonderes. Gehört, getan. Michael Stahl berichtet von der Wirkung dieses verwirklichten Auftrags von Jesus. Zitat wiederum: Unfassbare Liebesbriefe erreichten die Familie. Alle drei, also Vater, Mutter, Sohn, bekamen so viel Wertschätzung wie kaum zuvor in ihrem Leben. Mit dem Geld konnten wir noch 4 andere Kinder in das Camp schicken. Gelebte Liebe zum Nächsten. Gelebte Liebe zu Gott, dem Vater, dem Sohn
und dem Heiligen Geist. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit.